Der Schauspieler ist ja immer, rückt ja immer weiter ins Hintertreffen. Also tatsächlich schreibe ich seit 4 Jahren und fast ausschließlich, und zwar Drehbücher auch und Romane. You are
now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Mein Name ist Wolfgang Tischer und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Was denn, wie denn schon wieder eine neue Ausgabe? Das ging schnell. Ja, tatsächlich, denn es ist mir ein Bedürfnis, über das Buch zu sprechen, über das demnächst wohl viele sprechen werden. Der neue Roman von Robert Seethaler, Der letzte Satz. Und im Literaturcafé.de, verlinkt in den Shownotes, habe ich bereits gestern eine Rezension dieses Beitrags veröffentlicht. Jetzt also auch nochmal eine Erläuterung und Anmerkung und eine Kritik in diesem Podcast. Und zusätzlich gibt es so eine Art Presseschau, denn mittlerweile sind auch viele andere Rezensionen zu diesem Titel erschienen. Robert Seethaler, eingangs dieses Schnipsel, wo er sagt, dass er seit 4 Jahren schreibt, das war im Jahre 2008. Da habe ich mich mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse unterhalten. Also mittlerweile sind wir ja 12 Jahre später, also Robert Seethaler schreibt jetzt seit 16 Jahren Romane. Damals wurde er noch als Schauspieler gehandelt, oder war er auch Schauspieler, er schreibt ja auch Drehbücher, aber tatsächlich kann man jetzt wohl wirklich sagen, er ist Bestseller-Autor und hat mal als Schauspieler begonnen. Damals hatte er 2008 gerade seinen 2. Roman veröffentlicht, Die weiteren Aussichten. Es gab damals noch beim Schweizer Verlag Kein und Aber, Die Biene und der Kurt und einen letzten Roman in diesem Verlag, Der Trafikant. Und mit dem Trafikant begann dann sozusagen wirklich die Wahrnehmung im weiteren Rahmen und die Bestsellerkarriere. Das war gleichzeitig auch der letzte Roman bei Kein und Aber. Seethaler wechselte dann zum Verlag Hansa Berlin und dort erschien dann Ein ganzes Leben und Das Feld und jetzt eben Der letzte Satz. Ansonsten, ja, Robert Seethaler, Jahrgang 1966 und in Österreich geboren, in Berlin lebend. Das sollen mal so die biografischen Hintergründe sein. Und bislang war es ja tatsächlich in den Romanen, mal vom Trafikanten jetzt schon mal abgesehen, aber auch sehr häufig die Provinz, die Seethaler faszinierte. Und in diesem Interview von 2008, das ist auch verlinkt im Literaturcafé, kann man sich nochmal anhören, habe ich auch gemacht, das ist auch sehr spannend, da sagt er eben, dass für ihn die Provinz auch so ein bisschen für die Seele des Menschen steht. Also Einsamkeit und Provinz, wenn man so will. Und eigentlich waren es auch eher die einfachen Leute, denen er so seine Aufmerksamkeit gewidmet hat, zumindest aus deren Perspektive er geschrieben hat. Mit dem Trafikanten hat es sich schon ein bisschen geändert. Und mit einer Person, nämlich Sigmund Freud, haben wir jetzt auch in einem neuen Roman zu tun. Also, worum geht es also in Der letzte Satz von Robert Seethaler? Doch halt, wer mich kennt, der weiß, ich fange ja immer gerne vom Äußeren her an. Und das ist auch bei diesem Buch wiederum sehr wichtig, denn es steht tatsächlich vorne auf dem Umschlag Roman. Aber tatsächlich ist es nur ein ganz dünnes Bändchen. Nun sind die letzten Romane von Robert Seethaler ohnehin nicht sehr umfangreich gewesen, aber hier haben wir nicht mehr und nicht weniger, aber eben nicht mehr als 126 Seiten. Also ganz schön dünn, was hier für 19 Euro verkauft wird. Und wenn man reinschaut, wenn man aufblättert, dann stellt man fest, die Schrift ist ein bisschen größer, als sie sonst so in Romanen ist und die Zeilenabstände sind ein bisschen weiter, als sie sonst so in Romanen sind. Also man hat sich schon sehr viel Mühe beim Verlag gegeben, um tatsächlich auch diese 126 Seiten noch zu erreichen. Das merkt man leider, bevor man überhaupt angefangen hat zu lesen, in diesem Text natürlich an. Und ist natürlich so, musste man hier jetzt was zu einem Roman machen, was eigentlich nur eine, also nur in Anführungszeichen, eine Erzählung ist oder eine Short Story. Aber gut, so ist es nun mal. Es ist Roman, das steht zumindest mal so drauf, das glauben wir jetzt mal. Und der letzte Satz, ja, das ist schon eine Doppeldeutigkeit, der letzte Satz. Das kann natürlich der letzte Satz eines Buches sein, aber es kann eben auch der letzte Satz eines Musikstückes sein. Und mit dieser Doppeldeutigkeit ist hier schon angedeutet, es geht in diesem Roman nicht um eine kleine unbedeutende Person, wie es vielleicht noch in ein ganzes Leben der Fall war, sondern um Gustav Mahler, den Musiker, den weltberühmten Dirigenten, muss man sagen. Also nicht nur in Wien war er bekannt und beliebt, sondern später auch in New York, wo er dann ebenfalls von der Wiener Hofoper hinwechselte und dort in der Metropolitan Opera in New York unter Vertrag stand. Also er war wirklich damals weltweit gefeiert. Wann sind wir? Also Gustav Mahler lebte von 1860 bis 1911, also wurde nur 51 Jahre alt, und wir sind tatsächlich in diesem Roman im Jahre 1911. Mahler ist auf dem Weg zurück nach Europa und befindet sich an Bord der Amerika, einem Dampfer unter deutscher Reichsflagge der Hapag-Reederei in Hamburg, und er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Er ist schwer krank, er ist herzkrank, er hustet Blut und er weiß, es geht dem Ende entgegen. Und mit dieser Rahmenhandlung dort auf dem Sonnendeck der Amerika entfaltet, soweit man das bei 126 Seiten sagen kann, Seetaler nun das Leben Mahlers, lässt Mahler sein Leben Revue passieren, und als Leserinnen und Leser erfahren wir eben ebenfalls etwas über Mahler. Und die Frage ist natürlich immer, wenn man sich so eine bekannte Persönlichkeit nimmt, muss man da vorher was wissen über Gustav Mahler? Ich bin nicht ganz so musikaffin, also natürlich kannte ich den Namen, natürlich wusste ich, dass er Komponist ist, aber sonst wusste ich nicht viel über Gustav Mahler. Oder ja, wie ist es mit Mahlerkennern? Wenn ich alles von Mahler weiß, ist dann dieses Büchlein noch interessant und dieser Roman. Nun, ich habe tatsächlich nach dem Lesen, und das ist vielleicht, was man auch macht, tatsächlich dann in die Wikipedia geschaut, um zu gucken, das, was Seetaler da so beschreibt. Wie war das denn wirklich, oder stimmt das denn auch? Also im besten Fall passiert das ja nach der Anregung eines solchen Romanes. Und wenn wir mal auf das Leben von Gustav Mahler schauen, und da spoilere ich jetzt sozusagen nicht den Roman, sondern lese jetzt mal die Wikipedia, dann ist er eben geboren im Jahre 1860 als Sohn jüdischer Eltern. Seine Eltern hatten ein Gasthaus, hatten eine Weinbrennerei, und wie das so ist, schon recht früh galt er als Wunderkind, hat er Musik gespielt, hat er begonnen zu komponieren und wurde dann eben später Musiker und auch eben ein berühmter Dirigent und vor allen Dingen auch Operndirigent. Ein großes Verdienst Mahlers ist es, dass er die Oper tatsächlich weitaus szenischer und theatermäßiger inszeniert hat, ganz im Sinne von Wagner sozusagen als Gesamtkunstwerk. Damals war es wohl üblich, dass die Opernsänger und Sängerinnen eher ja mit theatralischen Gesten so am Rand der Bühne standen und nicht wirklich spielten. Und das hat Mahler geändert. Mahler wollte also wirklich echten Ausdruck, echtes Spiel auch von den Sängerinnen und Sängern haben. Und er war eben sehr gefeiert in Wien und später dann auch in den USA. Und obwohl er auch immer wieder Probleme hatte, seine jüdische Herkunft, der Antisemitismus, das war so etwas, was die Leute etwas misstrauisch ihm gegenüber gemacht haben. Und er musste immer auch wieder kämpfen, und er hat sich dann irgendwann auch dem Katholizismus zugewandt. und sich dem Judentum hier abgewendet um und erhoffte sich einfach, dass irgendwie das kein Thema ist. Er war also einer, der immer auch gekämpft hat für die Musik, und es ist unglaublich, wenn man nachliest, wie viel Konzerte er im Jahr gegeben hat, also dirigiert hat. Das ist also unglaublich, was für ein Pensum dieser Mann hatte, und wirklich er hatte auch sich eigene Komponierhäuschen bauen lassen an seinen Urlaubsorten oder sonst wo er war. Es gibt auch eins am Wörthersee. Also ich war ja unlängst zum Bachmann-Preis am Wörthersee. Ich bin nur wenige Meter an so einem Komponierhäuschen vorbeigefahren, wenn ich das geradelt mit dem Fahrrad, als ich um den Wörthersee gefahren bin. Also hätte ich auch mal reinschauen können. Also in diesen Komponierhäuschen saß er auch und hat komponiert, um ein bisschen auch Abstand von dem Trubel der Familie sozusagen zu haben. Und die Musik war natürlich eine seine große Leidenschaft, und später eben auch als Komponist hat er einiges auch an Symphonien komponiert. Und er war verheiratet, und zwar im Alter von 41 Jahren heiratete er die erst 22-jährige Alma Mahler, beziehungsweise damals hieß sie noch Alma Siedler. Habe ich das richtig? Mal gucken, hier in der Wikipedia. Ja, also tatsächlich, da heiratete er die Alma Schindler, hieß sie. Alma Schindler, Geburtsname Schindler. 22 Jahre alt, wohl wunderschön. Und sie beide haben sich ineinander verliebt. Und wenn man das in der Wikipedia, wie gesagt, nachliest, dann hat er ihr erstmal einen 20-seitigen Brief geschrieben, was er denn von ihr so erwartet, so in der Ehe und überhaupt. Unter anderem hat er gesagt, weil sie auch aus einem künstlerischen Haus kam, dass sie bitte mit ihren eigenen Komponiertätigkeiten das lassen soll, so ein bisschen verheiratet sein mit einem Kollegen oder Konkurrenten, das wollte er nicht und so weiter. Also, ganz schön. Und es war wohl so, dass er sich immer mehr als Lehrer seiner Frau verstand und ihr auch so ein bisschen so eine mangelnde Reife zugesprochen hat oder die Reife abgesprochen hat. Also er war wohl schon sehr verliebt in sie, hat aber auch die Musik, und das Verhältnis war jetzt nicht ganz so einfach. Und wir lesen dann auch, dass dann eben Alma auch eine Liebesbeziehung hatte, und zwar mit sozusagen keinem geringeren, wenn wir so wollen, als mit Walter Gropius, dem Architekten, dem Baumeister, wie es bei Seethaler heißt, also dem späteren Gründer auch des Bauhauses. Und ja, die beiden hatten ein Verhältnis, und tatsächlich kann man in der Wikipedia so nachlesen, Gropius schrieb an Alma einen Liebesbrief, einen flammenden Liebesbrief, und hat den dummerweise aber, was weiß ich, in dem Liebeswahn an Gustav geschickt. Und der hat es natürlich gelesen. Also allein das klingt schon wie ausgedacht für irgendeinen schlechten Liebesroman, aber tatsächlich wohl so passiert. Und selbst die Mutter von Alma hat wohl gesagt, du Mensch, ja, halt mal durch, der Gustav ist schon ein bisschen krank, der macht es nicht mehr so lange, das wird schon. Also später hat sie dann tatsächlich auch Gropius geheiratet und sich dann wiederum auch nochmal später scheiden lassen und Franz Werfel, den Dichter Franz Werfel, geheiratet. Also alles da sehr eng. Und ja, Mahler hat eben von dieser Liebesbeziehung mitbekommen und auch die Schuld ein bisschen mal bei sich gesucht und ging dann auch noch, also wie gesagt, das klingt schon alles wie ein Roman, ging dann auch noch zu Freud. Der war aber nicht in Wien, sondern war gerade in Holland im Urlaub und ist dann Nachmittag hingefahren, hat eine lange Zugfahrt auf sich genommen und hat dann mit Freud so eine Kurzanalyse machen lassen von Freud. Im Jahr 1910 war das, da gibt es auch einen Film darüber, Mahler auf der Couch, der ist noch gar nicht so alt. Und ja, so Kurzanalyse von Freud, und der hat ihm, und das klingt alles irgendwie so abgedroschen, aber der hat ihm tatsächlich ein Mutterkomplex oder die Suche nach der Mutterfigur, Marienkomplex, Mutterbindung, bestehe da, und das sei wohl so das Problem und deswegen auch die etwas komplizierte Liebesbeziehung zu seiner Frau. Ja, okay, also wie gesagt, klingt schon wie ein Roman und tatsächlich auch sehr dramatisch. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, aber die jüngere der beiden Töchter starb schon recht früh an einer Erkrankung. Maria Anna, ja, und die zweite Tochter, die ist also jetzt zusammen mit der Mutter auch an Bord dieses Schiffes, was eben Mahler wieder zurückbringt. Und ja, der Tod steht ihm bevor. Und er ist, wie gesagt, auf diesem Sonnendeck. Und jetzt beginnt das Setting. Und eigentlich ja erzählt jetzt Seetaler viele der Inhalte, die ich jetzt auch in der Wikipedia lesen kann. Und noch weitere Anekdoten, dass Mahler zum Beispiel zu Rodin ging, um dort Modell zu sitzen. Und Mahler es gar nicht wollte. Und seine Frau ihn so wie so ein kleines Kind dahin gezogen hat, so mag nicht und so, ja, okay, also all das ist drin, also wir haben, wenn wir so wollen, ein bisschen Klatsch und Tratsch, wir haben die große Erzählung, wir haben die große Dramatik, wir haben Liebe, wir haben Tod, sowohl das Drama um die jüngere Tochter, als auch eben den eigenen Tod, der Mahler bevorsteht, und die einzige Figur, die noch in diesem Roman auftaucht, also tatsächlich in dieser Rahmenhandlung, ist ein Schiffsjunge, der Mahler, ja, wenn man so will, zur Seite steht. Man bekommt so mit, dass ihm wohl gesagt wurde, du kümmer dich mal um den, der da einsam auf dem Sonnendeck sitzt. Also die Familie ist unten wohl beim Essen und so. Aber Mahler hat bewusst diese Abgeschiedenheit gesucht, lässt sich Tee bringen und der Junge sagt dann, geh mal weg und ich brauch dich nicht mehr. Aber irgendwie scheint er immer irgendwo zu warten und wenn Mahler doch nach ihm ruft oder ihn braucht, ist er sofort also auch wieder da. Also das ist so eine angedeutete kleine Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren dieses Romans. Und ja, was macht Seetaler nun? Also er nimmt eben diese, ja, entweder bekannten Fakten für die, die sich mit Mahler auskennen, oder diese Dinge, die man tatsächlich so hier in der Wikipedia nachlesen kann, und lässt jetzt Mahler darüber resonieren, baut also sozusagen Gefühl ein. Und das ist ja etwas, das Seetaler kann, beziehungsweise sein Stil ist eigentlich ja sehr lakonisch und reduziert, aber es sind eben teilweise so in Stein gemeißelte Sätze da, so auch hier. Und Seetaler baut also in seiner etwas geraden Sprache Gefühl ein und nimmt, und da sind wir schon ein bisschen bei den Problemen dieses Textes, nimmt jetzt eine Perspektive ein, die zwischen einer auktorialen Perspektive und so einer personalen schwankt. Wir sind also schon nah dran und erfahren von den Gefühlen Mahlers, aber wir bekommen auch ein bisschen so eine Außensicht. Also gleichzeitig wird von ihm ja in der dritten Person immer gesprochen. Und ja, das ist so ein bisschen befremdlich. Also wir sind wir meandern so ein bisschen zwischen diesen beiden Erzählperspektiven und lernen Mahler jetzt hier kennen und sind uns, und das ist eben der Punkt bei dieser sehr bekannten Persönlichkeit, wir sind uns halt dessen bewusst, dass das die Erfindung von Seetaler ist, dass wir jetzt nicht genau wissen können, was hat er nun gefühlt, wie empfand er das dann, als er mitbekommen hat, dass seine Frau hier fremd ging, wie war es denn, als er vom Tod seiner Tochter erfahren hat, wie ging er damit um, dass er immer wieder mit Problemen zu kämpfen hatte, dass ihm als Juden hier nicht immer Wohlwollen entgegenkam. Also all das imaginiert sich jetzt Seetaler. Und ja, in meinen Augen liegt da das Problem, es gibt nicht allzu viel Mehrwert her. Und darüber hinaus, schleicht sich Seetaler bei einem Roman um einen großen Musiker und Dirigenten etwas um die Tatsache, dass er nicht über die Musik schreibt oder dass in diesem Roman, wenn wir so wollen, keine Musik erklingt. Und ja, Seetaler macht da einen ganz raffinierten Trick, um das zu vermeiden. Er lässt nämlich Mahler sagen, man kann über Musik nicht reden, es gibt keine Sprache dafür. Sobald Musik sich beschreiben lässt, ist sie schlecht. Ja, raffiniert. Also mit anderen Worten, jetzt hält sich Seethaler zu raus, denn er will ja sagen, Mahlers Musik ist durchaus gut. Und dadurch, mit diesem kleinen Trick, vermeidet er es, über die Musik zu schreiben, die Musik in Worte zu fassen. Und wir wissen, dass gute Schriftsteller das durchaus können, natürlich in Musik zu schwelgen, auch wenn sie nur beschrieben ist und sie dann Leserinnen und Leser tatsächlich hört. Aber Seethaler drückt sich mit diesem kleinen Kunstgriff um diese Tatsache. Das ist ebenfalls etwas schade. Und das ist also so mein Resümee, jetzt wiederum blickend auf diese sehr kurzen 126 Seiten, dass ich immer den Eindruck hatte, dass alles ist nicht mehr als eine Fingerübung, so eine Ideenskizze, wo schon ein bisschen was ausprobiert wird, für einen längeren Roman. Und würde in einem Schreibseminar jemand wie Seethaler sitzen und mir so einen Text geben, dann wäre ich wahrscheinlich sehr beeindruckt und würde sagen, ja, schon, aber jetzt schreib mal. Und ich hätte ihm auch gesagt, ach, diese Malerperspektive ist problematisch. Das gibt nicht allzu viel her. Nimm doch vielleicht mal diese Person, dieses Schiffsjungen und mach den doch mal gewisserweise zur Hauptfigur. Lass den doch mal Maler erleben, vielleicht auch mal runtergehen zu seiner Familie und von dort so eine zweite Perspektive holen und beschreibe Maler viel mehr aus der Außensicht. Denn mit der Innensicht ist das problematisch. Hat Seethaler so nicht gemacht und daher, ja, bleibt dieser Text etwas problematisch. Er versucht natürlich, Gefühl da auch reinzulegen und Dramatik, aber das mit den typischen Seethaler-Sätzen gibt nicht allzu viel her. Und interessanterweise gibt es so einen kleinen Nachklapp, also ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt so einen kleinen Nachklapp zu dieser Geschichte. Und da wiederum ist tatsächlich die Figur des Schiffsjungen die Hauptperson. Also da hätte man einiges draus machen können. Das wäre dann natürlich bisschen ähnlich dem Trafikanten. Denn hier ist die Hauptperson ein 17-Jähriger und der zum Beispiel erlebt, interessanterweise auch wieder, Sigmund Freud, aber eben aus einer Außenperspektive. Und das macht es dann doch interessanter. Ich erfahre leider aus diesen 126 Seiten nicht viel mehr, als in der Wikipedia steht, weil ich weiß, ja, das andere ist ausgedacht. Das ist leider so ein bisschen sehr oberflächlich drüber. Also ich vergleiche es mal mit einem anderen Text, Julian Barnes beispielsweise, Der Lärm der Zeit, auch noch nicht so alt. Dieser Roman, da geht es ja über Schostakowitsch, da schreibt Barnes über das Leben von Schostakowitsch, der interessanterweise auch mit einem Koffer unterwegs ist, beziehungsweise ganz anders, vor seiner Wohnungstür in Leningrad sitzt und darauf wartet, verhaftet zu werden, abgeholt zu werden. Und indem mir jetzt Barnes über Schostakowitsch und seine Musik, ja, also vor allen Dingen hier sehr viel Musik im Text schreibt, erfahre ich eben einiges, natürlich über Schostakowitsch, aber eben auch in diesem Fall über die Zeit unter Stalin, diese Verhaftungswellen, die Angst, diese Willkür, die da plötzlich herrschte von diesem Terrorregime. Also das ist sozusagen der Mehrwert, der mir auch geliefert wird bei einem Roman wie Der Lärm der Zeit. Aber dieser Mehrwert findet sich leider bei Seethaler nicht. Und ja, deswegen hat man es durchgelesen, auch sehr schnell durchgelesen natürlich, und legt es weg und ja, gut ist. Also natürlich, man kann sozusagen, wenn man so will, nicht viel falsch machen. Es gibt so ein paar Momente, das ist wirklich toll und gut gelungen und sprachlich natürlich absolut gibt das etwas her, aber im Grunde genommen in meinen Augen leider nicht der große Wurf, sondern es sieht eher so aus, wie, wenn wir bei dem Bild von Rodin bleiben, wie der Ton, aus dem man jetzt eigentlich etwas formen sollte, und man erkennt so langsam so die ersten Züge. Also, das mein Eindruck zu Der letzte Satz von Robert Seethaler. Und spannend ist es natürlich immer, so habe ich das mehr oder weniger auch auf literaturcafé.de geschrieben und zusammengefasst. Und spannend ist es dann eben, der Roman jetzt am 1. August erschienen, und natürlich bei so einem Werk kommen natürlich immer zeitnah auch die Rezensionen der anderen Medien, und da ist immer spannend, wie ist sozusagen das eigene Leseerlebnis nun im Vergleich zu dem, was die anderen schreiben. Und so ziemlich die erste Rezension, die da war, weil sie ja immer am Donnerstag erscheint, war in der Zeit von Ijoma Mangold, der über den letzten Satz geschrieben hat, neben Schiffsmotoren, übertitelt, aus der Zeit Nummer 32. Und ja, auch bei Mangold schneidet leider dieser Roman nicht so gut ab. Bei Mangold ist es tatsächlich eher das Problem, dass hier die Gefühle fehlen, beziehungsweise dass er den Eindruck hat, wie sagt er, dass Seetaler sich immer so ein bisschen auf die Lippen beißen muss und gerne will, aber nicht wirklich kann. Er schreibt also am Schluss, vielleicht gibt es ja doch Worte für das alles, nur hat Robert Seetaler für diesen Roman entschieden, bevor es ins Auge geht, es gar nicht nach ihnen zu suchen. Ja, also auch Mangold sagt, es gibt zwar ein paar tolle Szenen drin, aber dann ist der Roman auch schon wieder zu Ende. Also auch hier nicht so der große Wurf, und auch Felix Stephan sieht das so in der Süddeutschen, dass es eben nicht so ganz der große Wurf ist. Es gibt also diese Tragik, aber sagt Seetaler, weil Seetalers Maler von der Ewigkeit und dem Unendlichen nur sprechen kann, während er in einem nostalgisch-schwärmerischen Roman herumsteht, bleibt er letztendlich eine Karikatur und Seetalers Anverwandlung misslingt. Dass der Roman davon weiß, darin liegt die Tragik, in der er sich schließlich erfüllt. Und ja, ähnlich sind auch die Stimmen, also fast noch ein bisschen heftiger, auch Jörg Maggenau, der für den SWR, das kann man nachhören, das verlinke ich auch nochmal, das Ganze beschrieben hat, und der letztlich auch dazu kommt, vor allen Dingen, ihm fehlt hier Musik, und er schreibt, so bleiben für den letzten Satz ein paar eher sentimentale Bilder aus einem liebevoll gestalteten Gustav Mahler Album, aber jede einzelne Symphonie von Gustav Mahler enthält mehr davon als diese novellenhafte biografische Skizze. Also auch das Skizzenhafte wird hier nochmal erwähnt. Und dann gab es, habe ich jetzt gar nicht hier aufgerufen, auch im Standard, im Wiener Standard, eine Rezension. Da dachte ich erst so vom Teasertext, das klingt nette Unterhaltungsliteratur. Und dann habe ich mich aber gewundert, das war doch letztendlich auch eher eine nicht ganz so positive Besprechung. Und diese positiven Sätze aus dem Teaser habe ich dann gar nicht so in dem Text gefunden. Also so gesehen bin ich mit meiner Meinung nicht alleine. Es sagen viele, dass es eben ja aufgrund der Länge und aufgrund auch vor allen Dingen dieser Person, dieses Hauptcharakters Gustav Mahler, hier nicht so ganz aufgegangen ist. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das weitergehen wird. Meines Erachtens wird definitiv dieser Roman in die Bestsellerlisten kommen. Das ist gar keine Frage. Und ich bin mal gespannt, wie er so denn auch von den Lesern aufgenommen wird, auf welche Besprechungen wir auf den Online-Portalen treffen werden. Und natürlich gilt, auch wenn ihr diesen Roman jetzt gelesen habt, freue ich mich natürlich über Kommentare auf literaturcafé.de zu anderen Meinungen, zu dieser Meinung, anderen Aspekten. Also lasst uns jetzt mal über den Roman reden, über den jetzt sehr viele lesen werden. Wie finden Sie Der letzte Satz von Robert Seetaler, erschienen bei Hansa Berlin? Ich freue mich über Kommentare. Ich freue mich natürlich auch über Abonnenten dieses Podcasts. Abonnieren Sie ihn bei Spotify, bei iTunes und all den anderen Portalen und überall, wie es so schön heißt, wo es Podcasts gibt, freue ich mich auch über Bewertungen bei iTunes. Also abonnieren, dann gibt es regelmäßig die nächste neue Podcast-Folge, und die nächste wird gar nicht so lange auf sich warten lassen, und die wird, das kann ich jetzt auch schon mal versprechen, auch eine ganz, ganz besondere Podcast-Folge sein. Also abonnieren, dann gibt es die nächste Folge wieder automatisch geliefert, und ich freue mich auch über Meinungen zu Der letzte Satz von Robert Seetaler. Ich wünsche schon mal frohes Lesen. Die meisten sind ja jetzt im Urlaub, vielleicht mit diesem Büchlein oder einem anderen. Also viel Spaß beim Lesen, kann man auch, muss man anderen auch gar nicht so nahe kommen in diesen Zeiten. Also, mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.